Mein Thema ist geworden das Atemmuskeltraining. Ich möchte ein bisschen ausholen und ich glaube, Sie haben ängstlich schon auf den Strohhalm geschaut, der vor Ihnen liegt. Atemmuskeltraining ist immer dann indiziert, wenn die Atemmuskulatur nicht den Anforderungen gerecht werden kann, die sich hier stellen. Das heißt, wir haben so eine Habenseite vom Patienten, das, was er anbieten kann an muskulärer Situation, an Atemmechanik, dass das Zwerchfell leisten kann, was die periphere Skelettmuskulatur leisten kann. Wir haben die neurologische Transmission, das heißt das, was er an Innovation bieten kann dem Zwerchfell, wie die neue Überleitung ist zum Beispiel. Und wir haben den Atemantrieb vom Patienten. Jetzt ist schon relativ gut und lange bekannt, dass sich die Atemmuskulatur durch die Beatmung und in der Zeit der Beatmung massiv verändert und verschlechtert. Das ist die ICU Acquired Weakness, dieser massive Abbau von Skelettmuskulatur, der ist immer wieder mehr thematisiert worden. Und dass die Atemmuskulatur rapide abnimmt in der Zeit, das weiß man auch schon seit längerem. Das ist eine Studie, die, glaube ich, schon relativ oft zitiert worden ist und recht bekannt ist. Das ist eine Biopsie von einem Zwerchfell nach einer 2- bis 3-stündigen kontrollierten Beatmung. Das ist während einem Oberbraucheingriff entnommen worden. Und dann ist es verglichen worden mit einer Biopsie nach ungefähr 70 Stunden kontrollierter Beatmung. Und der Zwerchfellfaserdurchmesser hat um fast 60% abgenommen in der Zeit. Das ist der Grund, warum wir bei den Patienten so oft mit Weaning-Problemen zu tun haben. Das heißt, durch die Sepsis zum Beispiel, die ein klassischer Prädiktor ist, damit, dass die Patienten eine ICU-acquired Weakness entwickeln, dieses aktivierte Immunsystem, das plötzlich beginnt, Muskulatur abzubauen und Versorgung der Muskulatur einzustellen. Das heißt, es ist eine Schwachstelle, die sich im Intensivbereich entwickelt, die Zwerchfellkräftigung oder die Zwerchfellkraft. Das Zwerchfell grundsätzlich ist darauf ausgelegt, dass es ständig arbeitet. Das heißt, es arbeitet, es kontrahiert sich und während der Zeit der Ausatmung, wenn es nicht so wie jetzt ist, während dem Sprechen zum Beispiel, arbeitet das Zwerchfell weiter. Es ist weiterhin unter Spannung. Und nur in dem kurzen Moment, wo wir uns entspannen, ausatmen, in dem Zeit regeneriert sich das Zwerchfell. Das heißt, wenn ich ein Zwerchfell, das überhaupt nicht an Ruhe gewöhnt ist, plötzlich unter eine kontrollierte Beatmung setze, dann wird dort der Körper sofort Reserven entdecken und wird dort beginnen abzubauen. Und dann gibt es noch die Sollseite des Patienten. Das ist das, was er bewältigen muss. Und das kann in manchen Fällen halt einfach sehr viel mehr sein, was er bewältigen muss. Ein sehr adipöser Patient, der setzt seinem Zwerchfell sehr viel mehr Widerstände gegenüber, als jemand, der jetzt kachektisch ist zum Beispiel. Wir haben vielleicht Veränderungen der Brustwand oder des Thorax. Das heißt, auch hier muss die Atemmuskulatur, die Inspirationsmuskulatur sehr viel mehr Leistung erbringen, damit überhaupt Luft eingesaugt werden kann, ausreichend in den Körper. Oder operative Eingriffe, die die Mechanik, zumindest die zum Beispiel Abdominalmuskulatur verändern, Schmerzen, die die Wirkmechanismen verändern, vor allem der Expiration oder auch die Inspiration hemmen. All das setzt sich dem entgegen. Und Lieblingspatient von allen, der COPD-Patient, der so viele Probleme hat mit seiner Atemmuskulatur. Das heißt, wir haben einerseits diesen erhöhten intrinsischen Piep, der dem Patienten besteht, den der Patient erst einmal wegatmen muss, damit er überhaupt eine flowwirksame Atemmechanik hat. Wir haben diese extrem veränderte Position vom Zwerchfell, die sehr viel weniger Angriffsfläche bietet, die die Mechanik an sich schon einschränkt, die Bewegung vom Zwerchfell sehr stark einschränkt. Und wenn man sich anschaut, die hohen Widerstände, die der Patient für jeden Atemzug bewältigen muss. Das heißt, diese starke Resistance in den Atemwegen, die der Patient gegengesetzt hat. Bei den Zahlen muss ich Ihnen leider sagen, ich habe die Grundlage dazu nicht gefunden, aber es wirkt mir halbwegs realistisch. In Ruhe verbrauchen wir ungefähr von zwischen 1 bis 5% von unserem generierten Sauerstoff für die Atmung. Unter Belastung sind das schon 10 bis 15%. Und der COPD-Patient verbraucht schon in Ruhe für seine Atmung 30% von dem Sauerstoff, den er eingeatmet hat und den er sich erworben hat. Wenn ein COPD-Patient zusätzlich noch belastet wird, das heißt zusätzlich O2-Bedarf in der Muskulatur hat, zusätzlich CO2 produziert in der Muskulatur, dann wird er sehr viel schneller über seine Belastungsgrenze drüber kommen. Das heißt, bis zu 60% verbraucht der Patient allein Sauerstoff dafür, dass er atmen kann. Und irgendwann kippt dieses System beim Patienten. Das sind unsere beatmungspflichtigen Patienten, das sind unsere Weaning-Versager. Das sind die, die immer da bleiben, für immer, gefühlt. Und das Problem ist ja nicht nur, dass die Patienten dieses Atemzugsvolumen bewältigen müssen. Das heißt, diese 500 Milliliter, 400 Milliliter, das ist schneller mal erreicht. Das Problem ist, dass sehr häufig diese Zwerchfelldysfunktion auftritt, das heißt in fast 63% aller Intensivpatienten oder aller beatmeten Patienten tritt diese Zwerchfellschwäche auf. Das heißt, es ist noch deutlich häufiger als die Extremitätenschwäche, die uns schneller auffällt. Man weiß, dass eine sehr viel höhere Einjahresmortalität damit assoziiert ist mit der entsprechenden Zwerchfellschwäche. Es gibt auch ganz gute Untersuchungen bei ADS-Patienten, da hat man nach einem halben Jahr einen 6-Minuten-Gehtest gemacht, zum Beispiel mit den Patienten, und hat sich angeschaut, dass sie ungefähr 50% von ihrem altersadäquaten Wert erreicht haben, nach einem Intensivaufenthalt. Aber bei einer normalen Lungenfunktion. Also es ist nicht so, dass die Lunge an sich, die Struktur der Lunge so verändert ist, sondern tatsächlich anscheinend die Atemkraftausdauer und die skeletale Leistungsfähigkeit. Was man nicht unterschätzen darf, ist, dass man für einen produktiven Hustenstoß ungefähr ein dreifaches Atemzugsvolumen einatmen muss. Das heißt, wenn er sonst 500 Milliliter schafft, dann muss er plötzlich 1500 Milliliter einatmen, das heißt, er sehr viel tiefere Inspiration schaffen, damit er später produktiv husten kann. Er braucht ungefähr 270 Liter pro Minute an Spitzenfluss, dass der Sekret nach außen befördern kann. Und was ein wichtiger Punkt ist, dass Belastung uns dazu führt, dass wir uns innerhalb von Sekunden respiratorisch anpassen. Das weiß jeder von uns, wenn er die Stufen raufläuft, dann hat das keine 10 Sekunden gedauert, hat sich oben die Respiration angepasst. Um ein bisschen ein Gefühl dafür zu entwickeln und ein bisschen von den Zahlen wegzugehen und ein bisschen zu schauen, was die Patienten dabei so empfinden, haben sie dieses Ding bekommen. Und ich würde sie bitten, einerseits ist ein guter Morgensport. Wenn Sie sich an nichts erinnern von meinem Vortrag heute, hoffentlich an das zumindest, ich würde Sie bitten, dass Sie versuchen, bewusst durch den Mund zu atmen, den Strohhalm hineinzustecken und nur durch den Strohhalm zu atmen. Das ist derweil noch ganz okay, oder? Geht noch? Genug Sauerstoff, um zuzuhören noch weiter. Ruhig drinnen lassen, wer kann. Das bleibt jetzt mal eine Zeit so. Während der Diskussion. Das macht mir die Zeit sehr viel kürzer. Mal schauen, ob das so richtig startet. Ich habe einen kleinen Test vorbereitet. Der kommt eigentlich aus der Geriatrie. Das ist die Dozent-Test. Wer ihn nicht kennt, also relativ einfach erklärt. Sie haben eine Minute Zeit. Die Minute nutzen Sie aus und Sie stehen so oft Sie können in Ihrem Tempo und so oft Sie sich erlauben können mit der Luft, die Sie bekommen. Vom Sitzen zum Stehen, hinsetzen, stehen, hinsetzen, stehen. Ja, Moment. Sie haben eine Minute Zeit, den Timer stelle ich Ihnen, hoffentlich. Okay. Ihr Tempo. Vorsicht, es sind zu viele Ärzte anwesend für einen Notfall. Gut, hoffentlich geht's. Schauen Sie auf die Uhr, passt? Los geht's. Ich habe das mit so motivierender Musik hinterlegt. Ob das dann genauso gut geht, weiß ich nicht. Gut, los geht's. Dankeschön. Ersten 20 Sekunden gleich geschafft. Jetzt läuft's. Okay, ich ziehe Ihnen 20 ab. Wenn Sie Pause machen möchten, machen Sie sie. Mitzählen. Versuchen nicht zu schummeln. Versuchen wirklich nicht durch die Nase dazu zu atmen. Gut, letzten 4. 2, 1. Nicht gleich rausreißen den Strohhalm. Sitzen, Pause machen, aber versuchen wieder zu atmen zu kommen, ohne zu schummeln. Das ist das, was wir von unseren Patienten wollen. Ja, das ist Weaning. Eine 7er Kanüle, eine Multifunktionskanüle, der Innendurchmesser ist nicht größer als das, was Sie da haben. Ja, Genau. Und ohne das Gefühl, es wieder wegnehmen zu können und sich von alleine wieder beruhigen zu müssen, das auszustehen. Ich sehe es an Ihnen, ich kann das an Ihren Gesichtern interpretieren. Das ist scheiße. Das ist furchtbar. Das macht unseren Patienten Angst. Ja? Ein Weaning-Versager, der wach gewesen ist, der hat Angst vor uns. Der hat nicht nur Zahlen im Kopf. Der hat dieses Gefühl im Kopf. Es gibt diese Patienten, die das wissen, wenn sie von 18 Millibar auf 16 Millibar die Druckunterstützung reduzieren. Die kennen sie, oder? Die das spüren. Die rotkopfig werden, die uns anschauen mit großen Augen. Die abbrechen, weil sie Angst kriegen. Die tachykard werden. Ja, Atemnot macht Angst und Angst macht wieder Atemnot. Das ist eine ganz, ganz blöde Situation. Wer mitgezählt hat, der Situstentes hat eine Aussage und eine Auswertung. Ich hoffe, Sie haben nicht beim Nachbarn mitgezählt, schauen Sie selbst, Sie können in Ihrer Alterskategorie nachschauen. Die zu erwartende Leistung, wer sie wirklich erreicht hat, Hut ab. Ich behaupte, Atemnot macht auch viel weniger leistungsfähig. Es macht auch Angst vor Belastung. Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt den Strohhalm lasse und Ihnen sage, Sie können den am Abend in einen Gin Tonic versenken, haben Sie trotzdem jetzt noch die Möglichkeit, am Nachmittag zu trainieren, wann immer Sie wollen. Also ich denke, Sie könnten das ruhig noch ein paar Mal wiederholen, macht Sie sich um leistungsfähiger. Ist das attraktiv, das Angebot, das einfach noch ein paar Mal zu machen heute? Ich würde es nicht so toll finden. Ja? Das heißt, das ist eine belastende Situation, unsere Patienten zu überzeugen, sich dem auszusetzen, das braucht wirklich was. Und Atemmuskeltraining macht nichts anderes. Das heißt, ich forciere bei dem Patienten diese Atemnot. Dieser Situstentest hat eine Aussage über die Mortalität. Der sagt, pro 5 Wiederholungen, die mir über dem altersentsprechenden Wert liegt, sinkt die Mortalität um 42%. Das kann man sich jetzt rückrechnen, wie viel weniger leistungsfähig man war. Wahrscheinlich mit der Atemnot oder mit der Einschränkung bei der Atmung, was das wahrscheinlich über die Mortalität aussagen würde. Das, was der wichtige Aspekt ist, dass wir auch die Beatmung, die wir geben und das, was der Patient leisten kann, in Ruhe niemals aufrechnen können für das. Es reicht ihm noch nicht, wenn er sich nachher belasten wird. Das heißt, unter Belastung braucht der Patient einerseits viel mehr Unterstützung von uns oder er braucht viel mehr Reserven. Das normale Atemminutenvolumen, das wir so am Respirator einstellen, wo wir uns freuen, was wir uns das durchgerechnet haben, so mit 6 bis 8 Litern, wo wir entspannt lächeln, ein Ausdauersportler, das ist ein Tour de France-Wert, hat bis zu 200 Liter Atemzugsvolumen. Atemminutenvolumen. Yes. Atemzugsvolumen wäre echt. Das wäre übertrieben. Atemminutenvolumen. Das heißt, normalerweise können wir die Atemfrequenz massiv steigern und wir können vor allem die Atemtiefe steigern auf bis zu 4 Liter oder mehr bei einem entsprechenden Training. Das heißt, der Körper braucht diese Reaktionsfähigkeit und diese Anpassungsfähigkeit, damit er Belastungen standhalten kann. Was sollten wir uns zusätzlich zu den Respiratoreinstellungen anschauen? Wir können den Patienten durchmessen zu all dem, was wir jetzt vorher gehört haben. Wenn wir schon einen Spontaneous Breathing Trial machen, machen wir ihn vielleicht idealerweise kurz einmal mit einem Maschinen-CPAP. An der Maschine können wir uns komplett die Atemmechanik anschauen währenddessen. Der Spontanatemversuch, bin mir nicht sicher, bei uns wird er so manchmal durchgeführt, manchmal nicht, manchmal mit Sauerstoffinsufflation, manchmal am Respirator. Das hat bei uns sehr wenig Standard, muss ich sagen. Grundsätzlich mache ich das bei den Patienten, wenn sie zur Atemtherapie zugewiesen sind und zum Atemmuskeltraining, damit ich überhaupt starten kann mit einem Atemmuskeltraining, muss ich das wissen, wie sich der Patient ohne Respirator verhält. Das heißt, wir machen sehr häufig eine kurze Phase an einem Maschinen-CPAP, nehmen egal von welcher Höhe bei einem wachen Patienten, der mich versteht, der das als Trainingssituation wahrnimmt, die Druckunterstützung weg und dann kann ich beobachten, wie der Patient atmet dabei. Also welche Atemtiefe hat er, wenn er ruhig ist, welche Atemtiefe, welches Atemzugsvolumen schafft er, wenn er sich maximal anstrengt dabei. Ich kann mir vermessen den Negative Inspiratory Force, es gibt Geräte, die das sehr gut selbstständig machen, oder einen maximalen Inspiratory Pressure, das heißt, ich kann es entweder über ein Ansatzstück dazu machen über ein Manometer, das ich anschließe im Atemweg oder direkt über das Gerät. Standardisiert ist es so, dass der MIP gemessen wird direkt am Atemweg, kompletter Verschluss der Atmung. Das kann auch mitarbeitsunabhängig gemessen werden. Ich weiß nicht, wer es regelmäßig macht. Standardmäßig heißt das 20 Sekunden den Atemweg verschließen beim mitarbeitsunabhängigen Test. Irgendwann wird der Patient schon maximal inspirieren. Ich würde es nur bei dem Patienten machen, der mich nachher nicht wiedererkennt, muss ich dazu sagen. Der Peak Cufflow als Aussage darüber, ob der Patient nachher effektiv husten kann, kann man eine Kanüle am Tubus schon machen. Diese 270 Liter, darunter kann man eine Hustenunterstützung andenken, wenn der Patient dann extubiert dekanuliert ist. Unter 160 Liter pro Minute sollte man unbedingt eine Atemunterstützung andenken oder eine Hustenunterstützung andenken. MIP und MAP waren früher immer wieder mal Prädiktoren für ein Weaning, also für ein Extubationsgelingen. Davon ist man auch immer weiter abgekommen. Aber grundsätzlich kann man noch mitmessen, vor allem Transfers auf die Langzeitbeatmungen wünschen sich immer wieder diese Werte. Der MAP als Aussagekraft, ob der Patient den ausreichenden Hustenstoß denn überhaupt aufbringen könnte, das heißt genug Expirationskraft bringen könnte. Was ich vor allem als sehr viel aussagekräftiger finde, ist, ob der Patient eine Rumpfaktivität hat, vernünftiger. Das heißt, einen Husten überhaupt anbahnen könnte, ausreichend Bauchpresse hätte, Stabilität hätte, ob er sich abstützen könnte, wenn er in eine Atemnotsituation kommt. Also das sollte ich mir vielleicht im Vorfeld schon anschauen. Mein primäres Interesse beim Atemmuskeltraining ist, dass ich vor allem einmal, was am schnellsten geht, die Koordination vom Zwerchfell wieder aktivieren kann. Das heißt, die intramuskuläre Koordination wieder verbessern kann. Ich weiß nicht, ob Sie die Patienten kennen, die, wenn man ihnen sagt, sie sollen ruhig atmen, mit dem Gesicht und der Mimik durchaus eine sehr ruhige Atemfrequenz vorgeben. Wenn man den Respirator im Hintergrund sieht, dann haben die so eine Atemfrequenz von 30 oder 40 oder mehr. Das heißt, ein komplett entkoppeltes Verhalten zu dem, was sie spüren. Das heißt, eine Atmung und Sensibilität der Atmung eigentlich nicht mehr wirklich gegeben sind. Mit diesen Atemmuskeltraining möchte ich einerseits wieder die Sensibilität schaffen, das heißt die Wahrnehmung für die Atmung wieder verbessern vom Patienten, dass er die Kontrolle wieder übernimmt über seine eigene Atmung und das ansteuern kann. Ich möchte, dass die Atmung wieder vertieft ist und dass vor allem auch die Bereiche, die aktiviert werden, besser werden. Unter einer kontrollierten Beatmung werden Sie wahrscheinlich nie so eine gute basale Belüftung schaffen, wie wenn der Patient ein paar spontane Atemzüge macht. Und ich möchte dann auf lange Sicht wieder Muskelmasse und Muskelkraft aufbauen. Wie gesagt, dieses Kurztraining, das man am Respirator schon machen kann, ist egal von welcher Druckunterstützung. Sobald der Patient wach ist, kann man den Patienten für kurze Zeit die Druckunterstützung auf null drehen. Ich mache das meistens so in Anwesenheit. Ich erkläre dem Patienten vorher, was passiert. Für den Patienten ist interessant zu wissen, wie hoch ist eigentlich die Differenz von dem, was die Beatmung macht, zu dem, was ich selber kann. Wenn ich einen Patienten habe, der das versteht, der vielleicht schon das eine oder andere Weaning-Versagen durchgemacht hat, dann wird er mir vielleicht sogar ein bisschen dankbar sein, dass er eine Idee hat, wo er überhaupt gerade steht in seinem Krankheitsverlauf. Ein kleiner Trick dabei ist, wenn Sie einen Patienten haben, der diese Reduktion, der kein kontinuierliches Weaning schafft, weil er diese Reduktion von der Druckunterstützung relativ zügig spürt, Angst entwickelt, Atemnot entwickelt, dann haben Sie diesen kleinen Trick dabei, Sie drehen ihm die Druckunterstützung auf null, in seinem Einverständnis sagen ihm, er kann jederzeit das beenden. Es ist nur ein Training, wir machen 10 Atemzüge, 12 Atemzüge, dann schaffen wir vielleicht eine halbe Minute. Und dann drehen Sie die Druckunterstützung von 18 auf 16. Und plötzlich fühlt sich das extrem toll an. Die Differenz von 18 auf 0, von 0 auf 16, die spürt der Patient dann kaum noch. Das heißt, Sie nehmen zumindest diesen Faktor Unwohlsein und Angst aus dem Weaning raus. Und was sie meistens erreichen, ist eine relativ gute Sekretförderung aus den unteren Bereichen dabei. Wenn das für den Patienten noch nicht reicht, dass das wirklich sensibel wahrgenommen wird, die Inspiration, dann kann man zusätzlich noch einen Druckträger machen. Ich weiß nicht, wer das, manche Geräte haben das. Wir starten dann mit einem zarten Druckträger von -3, -4, dass der Patient überhaupt einmal die Inspiration aktiv wahrnehmen muss und sich anstrengen muss dabei. Das klassische Atemmuskeltraining, das auch in der Literatur jetzt relativ häufig beschrieben worden ist, seit 2019 gibt es aus Australien richtige Guidelines, das heißt bis dahin hat es immer geheißen Atemmuskeltraining, was in der Zeit passiert ist, war dann immer so schwierig nachvollziehbar, vor allem die Kontrollmaßnahmen waren relativ schwierig nachvollziehbar, Studien bis dahin waren relativ schwierig zu beurteilen, was immer mit dem Satz zu wenig Probanden beendet. Was immer rausgekommen ist, ist es relativ sicher, Atemmuskeltraining. Es steigert die Atemmuskelkraft und es steigert die das Atemzugsvolumen. Die Extubations-, also die Intubationsdauer, die war immer ein bisschen fragwürdig. Grundsätzlich wird das Training so empfohlen über ein Threshold-EMT. Das ist ein, wer noch mit den Pipventilen arbeitet, das ist nichts anderes als ein umgedrehtes Pipventil. Solange der Patient den entsprechenden Druck aufbringen kann, den negativen, solange fließt Luft zum Patienten. Man macht so, dass man sich normalerweise den maximalen Inspirationsdruck hernimmt und dann 7 Tage pro Woche, entweder während der Beatmung noch oder nach der Extubation noch nachbetreuend, so 5 mal 6 Atemzüge macht. Das ist eine kurze Serie. Das Ganze macht man 5 Tage die Woche, einmal am Tag. Es soll so sein, dass der Patient beim 6. Atemzug dann wirklich erschöpft ist. Das Problem ist, das muss ich machen natürlich in Anwesenheit. Das kann ich nicht einfach dem Patienten überlassen. Das ist dann doch was relativ zeitintensives. Der Wechsel muss so stattfinden. Wenn der Patient die Kraft nicht mehr aufbringen kann, kriegt er keine Luft mehr. Das heißt, das muss von jemandem gemacht werden, der den Patienten sehr gut beobachten und beurteilen kann. Das wären Geräte, die zum Einsatz kommen können. Das wäre dieses klassische Threshold-EMT, das am besten beschrieben ist. Es gibt es in verschiedensten Varianten. Es gibt auch ein sogenanntes Respi-Fit. Das heißt, da kann ich ein Krafttraining machen mit dem Patienten, ein Maximalkrafttraining und auch ein Ausdauertraining. Das läuft dann 10 mal 1 Minute. Das Problem ist, dass ich immer da was in den Atemweg mit einbringen muss. Das heißt, ich muss bei einem hohen Piep den Atemweg öffnen, sobald ich Geräte mit einbringen möchte. Ich habe die Infektionsgefahr mit dabei. Eigentlich müsste ich diese Dinge regelmäßig verwerfen nach der Therapie. Geschmackssache, in welchem Bereich das Ganze zum Einsatz kommt und wann die Patienten kräftig genug sind dafür. Das heißt, für die Threshold-EMTs müssen die Patienten schon mindestens so 20 cm H2O ziehen können, inspiratorisch. Das heißt, eigentlich sollten sie 40% insgesamt mit, 40 Millibar insgesamt MIP haben. Da muss man sich anschauen, ob das für den Patienten schon entsprechend ist. Was ich einen ganz wichtigen Aspekt finde, ist, dass wir unter all den Atemmuskeln, die inspiratorisch arbeiten, hier das Zwerchfell haben. Und alles andere ist Atemhilfsmuskulatur, alles andere ist Skelettmuskulatur, die zum Teil umgewandelt ist. Das heißt, all das sind Muskeln, die sich beim Atmen beteiligen und die sich vor allem dann beteiligen, sobald die Atmung tiefer werden muss, als sie sonst in Ruhe ist. Das heißt, die eine forcierte Inspiration machen oder eine forcierte Expiration machen. Das wären die expiratorischen Atemmuskeln dazu. Das heißt, das ist eine ganze Liste, die ich mittrainieren muss und die ich halt meistens über ein Skelettmuskeltraining erreichen kann. Worauf ich üblicherweise aus meiner Fachgruppe hinaus möchte, ist, dass die Patienten aus dem Bett müssen. Span Bed Centricity hat sich in vielen Spitälern schon wirklich als Hype durchgesetzt. In England gibt es Stationen, da nimmt man postoperativ den thoraxchirurgischen Patienten die Betten weg tagsüber. Also denen man es halt wegnehmen kann. Das ist bei uns auch im Normalstationsbereich ein riesiges Versagen, dass die Patienten auf die Augenabteilung mit einem Pyjama kommen. Dass wir 3 Betten und 2 Sesseln in einem Zimmer haben. Dass bei der Visite alle in die Betten hüpfen. Was soll das? Ja? Das heißt, im Intensivbereich hat der eine oder andere noch eine Ausrede, aber spätestens im Normalstationsbereich ist das eigentlich absurd, was wir aufhören. Was ich betonen möchte, das klingt ein bisschen reißerisch, aber ohne Mobilisation und ohne Kräftigung der Skelettmuskulatur ein Weaning zu machen, das ist was, ich würde fast sagen, was Palliatives. Ja. Das kann ich dort machen, wo ich überhaupt keinen kurativen Ansatz für die Kraft mehr sehe. Bei einem Querschnittspatienten oder bei apalischen Patienten oder bei neuromuskulären Patienten, wo ich kein Training mehr in Aussicht habe, wo ich keine Verbesserung in Aussicht habe. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass ich nicht beides gleichzeitig machen kann. Das heißt, um die Muskulatur zu kräftigen, braucht der Patient zumindest einmal eine vernünftige Sauerstoffversorgung und er braucht eine Unterstützung für die Atemmuskulatur. Wie wir es beim COPD-Patienten vorhin gesehen haben, der kann nicht gleichzeitig beides machen. Der braucht, damit er Versorgung für die Muskulatur hat, für die Skelettmuskulatur, Entlastung der Atemmuskulatur. Weil sonst kommt an die Skelettmuskulatur eigentlich keine ausreichende Versorgung. Also die müssen die Trainingspausen, also Trainingsphasen nehmen, die braucht er gut unterstützt und dann braucht er Weaning-Phasen. Wie kann das ausschauen? Das war einer unserer absoluten Lieblingspatienten, der hat trainiert mit einer Atemfrequenz von 5. Das bei einem Emphysem-Patienten, der hat genau gewusst, was er tut. War Vortransplant. Das heißt, der hat sich so weit im Griff gehabt, dass er das mit einer Atemfrequenz von 5 geschafft hat, weil er so eine lange Expiration gehalten hat unter Belastung. Da nicht mehr. Da hat es ihn ausgekagelt, weil da hat er leider beim Boxen verloren. Das war eine Wie. Da hat es dann nicht mehr gereicht, dass er sich so drauf konzentriert auf seine Atmung. Unter Beatmung ist eigentlich nahezu alles an Mobilität möglich, wenn man es adaptiert, wenn der Personalschlüssel entsprechend ist. Und bei der Mobilisation weiß man es sehr viel länger. Die verkürzt die Beatmungsdauer, die verkürzt die Delirdauer und die ist definitiv sicher zu all den Dingen, die man gemacht hat. So. Dankeschön. Viel mehr gibt es nicht.